Diese Folge ist powered by DIKO, dem Deutschen Institut für Compliance. Und zu denken, dass man als Compliance losgelöst vom Business erfolgreich ist und das Business sowieso versteht, was wir tun, das ist ein absoluter Irrglaube.
Erstmal muss man das Unternehmen kennenlernen, muss man die Leute kennenlernen, muss man sich anschauen, wie läuft denn hier der Hase eigentlich? Wer ist wer? Wer trägt welche Bezeichnung? Aber wie ist das dann unter der Orgchart-Oberfläche eigentlich gelagert?
Herzlich willkommen zu einem neuen Compliance Bootcamp von Code of Sea, dem True Compliance Podcast von Loop. Hier sprechen wir über Compliance aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Martin Reichezeder, ich bin Compliance Officer, ich bin Mitgründer von Loop und für die nächsten Minuten Ihr Gastgeber. In den Bootcamp-Folgen, da widmen wir uns ja immer konkreten Impulsen aus unserer Compliance-Praxis und heute legen wir den Fokus auf eine ganz besondere Aufgabe von Compliance, denn wer den Podcast schon kennt und wer mich ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ich 4 Aufgaben von Compliance identifiziere. Da ist immer die Rede von der Prävention, vom Erkennen von Risiken, vom Reagieren und insbesondere vom Beziehungsmanagement. Und heute spreche ich mit meinem Gast über Beziehungsmanagement, in Wahrheit über Stakeholder-Management, somit Fokus auf Beziehungen. Und das ist schon die perfekte Überleitung, um meinen heutigen Gast begrüßen zu können. Ich spreche heute mit Anastasia Berger, Rechtsanwältin und Director Group Investigations bei Bilfinger. Herzlich willkommen, Anastasia. Schön, dass du da bist. Es freut mich wahnsinnig, dass ich mit dir heute über dieses Thema sprechen darf.
Vielen Dank, Martin, auch von meiner Seite. Dankeschön für die Einladung. Auch ich freue mich sehr, heute da zu sein.
Wunderbar, wunderbar. Bevor wir jetzt aber in das heutige Thema Stakeholder Management, Beziehungen im Fokus sprechen, wechseln wir nur ganz kurz in die Code of Sea Empfehlungsrunde. In der Empfehlungsrunde gibt's ja in der Regel immer eine persönliche Empfehlung von mir. Aber in den DIKO-Folgen gebührt diese Freude und diese Ehre meinen Gästinnen und meinen Gästen. Liebe Anastasia, was hast du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgebracht?
Ja, ich möchte natürlich unseren DIKO-Arbeitskreis interne Untersuchungen empfehlen. Das ist eine unglaublich bereichernde Community, sehr große, sehr aktive, aber auch eine, in der man sich bodenständig und persönlich über die Themen austauschen kann, mit denen man sonst, kaum mit jemandem noch sprechen kann. Der Arbeitskreis ist auch sehr aktiv und unter anderem machen wir jetzt seit über 2 Jahren, denke ich, eine Fortbildungsrunde. Das ist eine Online-Schulungsreihe zu internen Untersuchungen, bestehen aus mehreren Einheiten. Eine davon mache ich mit einem Kollegen zum Datenschutz im Rahmen von internen Untersuchungen. Aber auch im Übrigen werden alle Themen im Rahmen der internen Untersuchungen abgedeckt. Und das kann ich wärmstens ans Herz legen. Wir haben es damals für den Mittelstand als eine Einmal-Schulung angedacht und dann war die Resonanz so groß, dann war der Wunsch nach Wiederholung so groß, dass wir mittlerweile in die 5. Wiederholung gehen. Insofern, das kann nur eine ganz, ganz tolle Möglichkeit sein, da auch Impulse und Neues für sich zu holen. Ich höre da auch jedes Mal sehr gerne wieder rein.
Wunderbar. Das ist ein wunderbarer Shoutout für den Arbeitskreis und für die Tätigkeiten von DIKO und von euch bei DIKO. Wir werden natürlich diese Informationen und diesen Shoutout und deine Empfehlung in den Shownotes verlinken. Und was du jetzt gemacht hast, du hast Brücken gebaut. Zum einen hast du eine Brücke gebaut in das Thema Mittelstand, Compliance im Mittelstand. Das ist eine Folge, die nach dir kommen wird. Das heißt, wir werden auch über den Mittelstand sprechen bei Code of Sea. Und du hast eine zweite Brücke gebaut, nämlich in Richtung interne Investigation. Eine Folge, die ich mit Christian Miege schon gemacht habe. Ein Kollege von dir, der mit mir über interne Untersuchungen gesprochen hat, damals noch im Rahmen auch des DIKO-Forums. Die Empfehlung finden wir natürlich, ich habe es gerade gesagt, in den Shownotes. Nachdem ich jetzt schon gesagt habe, dass du Brücken baust, ist das eigentlich schon die perfekte Überleitung in das heutige Thema. Ich freue mich ja auf diese Folge schon wirklich eine Weile. Warum? Ich habe vor 3 Jahren begonnen, Compliance nicht nur neu zu denken, sondern anders über Compliance zu kommunizieren und nicht nur in den 3 Säulen der Aufgaben zu denken, sondern bei den 3 Säulen in Wahrheit eine 4. Dimension, ein 4. Element hinzuzufügen. Das heißt, zur Prävention, zum Erkennen und zum Reagieren noch das Beziehungsmanagement. Und ich kann mich nur erinnern, als ich damals begonnen habe, mich auch als Compliance Officer, als Beziehungsmanager zu betrachten, wurde ich noch belächelt. Warum? Weil das damals noch so war, dass das in keinem Lehrbuch gestanden ist, dass es dazu noch keine Aufsätze gab, die in irgendeiner Form bekannt gewesen sind, nämlich so bekannt, dass auch andere Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, na selbstverständlich, Beziehungsmanagement habe ich auch gelernt, ist eine klassische Kernaufgabe der Compliance. Jetzt, 3 Jahre später, findet das Thema Stakeholder und Beziehungsmanagement findet Einzug, nicht nur jetzt in den Podcast und darum freue ich mich, dass ich mit dir darüber sprechen kann, sondern auch in Fachbücher und auch in Fachmagazine. Das heißt, Beziehungsmanagement bekommt einen Stellenwert. Und darum ist es mir so besonders wichtig, auch mit jemandem darüber zu sprechen, dem dieses Thema genauso auf der Seele brennt wie mir. Und darum nochmal vielen Dank, liebe Anastasia, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir über Beziehungsmanagement und Stakeholdermanagement zu sprechen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich möchte nicht gleich mit dem Beziehungsmanagement quasi mit der Tür ins Haus fallen, sondern ich möchte jetzt ein bisschen anders beginnen, weil ich gelernt habe, dass insbesondere das Scheitern begeistert. Weil Compliance ja auch immer Fehlerkultur bedeutet und aus Fehlern lernen. Und Compliance bedeutet ja auch, sich weiterzuentwickeln. Und darum wäre auch meine erste Frage und mein Einstieg bei dir. Woran scheitern deiner Meinung nach Compliance Officer am meisten?
Danke, Martin. Auch mir brennt dieses Thema am Herzen, insbesondere weil ich das Gefühl habe, das wird im weitesten tabuisiert. Man spricht sehr wenig drüber, vor allem in der Juristenwelt. Die Juristen im deutschsprachigen Raum sind oftmals, so empfinde ich das, haben oftmals das Gefühl, wenn sie ausgelernt haben, dass sie alles können. Ja, dann gehen sie rein und erzählen den Leuten, was alles zu tun ist und wie das juristisch zu bewerten ist. Und damit meinen sie oftmals, damit ist es auch gegessen. Keiner bereitet uns darauf, dass unser Leben und unsere berufliche Tätigkeit im Wesentlichen daraus bestehen wird, mit den anderen zu kommunizieren und den anderen, dass die Gedanken, die wir haben, auch irgendwie nahe zu bringen. Ja. Bei Compliance ist das dann noch einmal zugespitzter, noch mal kritischer, denn, und ich glaube, das sagst du auch immer wieder, auf Compliance, ich sage das immer so salopp, auf Compliance hat keiner gewartet. Das Business macht Business. Das Business ist dazu da, Geld zu verdienen. Die haben nicht darauf gewartet, dass irgendwelche Juristen oder sonstige Compliance-Fachspezialisten kommen, Handbremse anziehen und sagen, so, da gehst du jetzt aber nicht, ja, weil das eine regelwidrige Abrede ist oder sonst irgendetwas Unverständliches. Ja, das mögen sie nicht. Und das ist auch gut so, dass sie es nicht mögen, denn wir sind eine Kostenstelle, wir sind Overhead. Wir werden davon bezahlt, was die verdienen. Das bedeutet, dass wir im Gegenteil zu, und jetzt komme ich dann auch zur Beantwortung von deiner Frage, im Gegenteil zu vielen anderen Funktionen innerhalb eines Unternehmens können wir sehr schlecht, fast gar nicht mit unmittelbarem Profit argumentieren. Wir können nicht sagen, wenn du das jetzt machst, dann hast du so und so viel Geld am Ende des Quartals auf deinem Konto. Sondern wir müssen immer mit mittelbarem Profit, also Risikooptimierung, Risikomitigation oder mit ethischen Gedanken argumentieren. Und da ist es umso wichtiger, dass wir es lernen, unsere Stakeholder auch zu nehmen. Da wird es zu einem wesentlichen Bestandteil von unserer Stellenbeschreibung, unsere Stakeholder mitnehmen zu können, mit ihnen verhandeln zu können, mit ihnen auskommen zu können. Denn alleine kommen wir überhaupt nicht voran. Ja, nur gemeinsam. Und jetzt gebe ich die Antwort auf deine Frage. Ein Chief Compliance Officer, ein Head of Compliance, ein Head of Investigations scheitert in meisten Fällen nicht an Mangel am Fachwissen, überhaupt nicht, sondern daran, dass die Kommunikation schief gelaufen ist. Da muss man sehr bedacht sein, wie man agiert, um zum eigenen Ziel im Sinne des, der Compliance-Werte auch zu kommen. Deswegen, um das ganz kurz auf den Punkt zu bringen, die meisten Compliance-Officer scheitern nicht am Fachwissen, am mangelnden Fachwissen. Die meisten scheitern
an der schlechten Kommunikation und auch am Zugang zu den Kolleginnen und Kollegen. Du hast was ganz Wesentliches gesagt, nämlich du sprichst davon, dass Business Business machen soll und niemand auf uns gewartet hat, dass wir ihnen die Regeln erklären, beziehungsweise dass wir sie bremsen. Und da ist vielleicht schon der erste Impuls, weil unsere Legitimation in der Compliance ist ja eigentlich das Business. Unsere Legitimation ist ja nicht die Regel. Unsere Legitimation ist ja das Business. Und zu denken, dass man als Compliance losgelöst vom Business erfolgreich ist und das Business sowieso versteht, was wir tun, das ist ein absoluter Irrglaube. Und darum bin ich bei dir, dass dieses sich zurücklehnen auf fachliche Kompetenz und fachliche Expertise und allein darauf zu vertrauen, dass durch Fachexpertise Compliance erfolgreich sein wird. Ich glaube, dass das absolut verfehlt ist. Da stimme ich zu 100% stimme ich dazu. Ich stimme auch zu bei dem, was du gesagt hast, dass das aber etwas ist, das wir nicht lernen. Also zumindest nicht während dem Studium. Ich kann mich nicht erinnern, dass während meines Studiums, und ich bin auch Rechtsanwalt gewesen, und ich habe auch ein Jurastudium, ich kann mich nicht erinnern, dass mir auf der Universität jemand beigebracht hat, wie man Stakeholder-Management betreibt und wie wichtig es ist, die richtigen Beziehungen im Unternehmen zu finden, zu begründen und insbesondere, wie man durch Kommunikation, durch Nähe erfolgreich ist. Das entspringt im besten Fall einer intrinsischen Motivation. Aber dass wir das lernen, das sieht man weniger. Und jetzt ist es, und auch in meiner Compliance Officer Ausbildung. Also es wurde zwar erwähnt, dass es wichtig ist, dass man sich die Risk Owner holt. Aber wie man das tut und vor allem auch welchen Hebel man hat, wenn man die richtigen Stakeholder gefunden hat, darüber wurde auch in der Ausbildung als Compliance Officer oder zum Compliance Officer nicht gesprochen. Und wenn wir nämlich jetzt über Beziehungen sprechen, dann übersetze ich das, was du gesagt hast, dann sprechen wir bei Beziehung auch immer über Wirkung. Und
so ist das.
Und Wirkung ist eigentlich das, worauf wir uns konzentrieren müssen. Weil wenn du vom Politischen sprichst, dann sind das die Beziehungen und die Rahmenbedingungen und die Kultur im Unternehmen, die man lernen muss und der man sich
erstmal kennen
und lernen muss. Absolut, genau. Absolut. Ja. Und da bin ich, wir machen das auch nicht für uns. Also Compliance, und das sage ich einmal, ist ja gerade ja keinen Selbstzweck. Das heißt, wir müssen so ja es. Teil der Kultur sein. Insofern ist das wunderbar, wie du das ausführst, und auch wunderbar, dass wir jetzt mit dem Scheitern begonnen haben, weil über das Scheitern können wir nämlich, glaube ich, am besten erklären, warum Beziehungsmanagement und Stakeholdermanagement so relevant ist. Weil jetzt wirf ich dir die Frage hin, was passiert denn, wenn Compliance zwar fachlich stark ist, aber intern isoliert? Was ist die Konsequenz?
Die Konsequenz ist letztendlich, dass es kein Compliance im Unternehmen gibt. Also das jetzt in der Form gesagt ist auch zu allgemein natürlich, aber letztendlich entfaltest du keine Wirkung mit deiner Funktion, wenn du isoliert bist.
Wir haben in der Vorbereitung, darüber gesprochen, dass so Misserfolge auch unsere Sinne ein bisschen schärfen. Wie
nicht nur ein bisschen, Martin. Unsere Misserfolge sind die besten Anhaltspunkte fürs Wachsen.
Ja, absolut.
Ja.
Absolut, absolut.
Was ohne eigene Misserfolge, ohne wirklich schmerzhaft zu fallen, können wir nicht wachsen. Denn wenn dir die Kommunikation in die Wiege gelegt wird, also es gibt ja Menschen, die unglaublich gut in der Politik sind, ja, im Zwischenmenschlichen, die kommen rein und plötzlich sind die wichtig, nein, für Umstrichen. Plötzlich werden sie von allen gesehen und wahrgenommen und man hört ihnen zu. Und es gibt Menschen, die diese Wirkung nicht unmittelbar entfalten können, denen das nicht in die Wiege gelegt wird. Also die Ersten, die nehmen das gar nicht wahr. Für die ist das ja, die sind wie Fisch im Wasser. Die wissen gar nicht, dass es dieses Wasser gibt. Aber die anderen, die, und so ging es mir auch eine Zeit lang, ich konnte gar nicht verstehen, was da so um mich herum läuft. Mhm. Ich konnte das nicht definieren, bis ich lange gegraben habe, bis ich auch wirklich schmerzhaft gefallen bin und meine eigenen Schlussfolgerungen daraus gezogen habe. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und gleichzeitig ist es trotzdem durch immer ein Prozess, ein Lernprozess, eine Lernkurve, die Entwicklung, die wir im Leben auch machen. Aber dieses Scheitern ist unglaublich wichtig für deine weitere Entwicklung, für die, oder beziehungsweise kann ich auf diese Kultur einwirken, von der wir vorher gesprochen haben? Kann ich hier was ändern? Oder muss ich vielleicht sogar entweder anerkennen, so ist das hier, oder gehen? Ja? Da muss man für sich vielleicht auch eine Konsequenz ziehen in der konkreten Situation. So kann es auch sein. Und das ist auch fair. Denn nicht jede Persönlichkeit ist für ein konkretes Umfeld gleich gut. Mhm. Ja, mhm. Der eine ist für die eine Umgebung geschaffen und fügt sich da wie so ein Puzzlestück wunderbar hinein und kann dann auch was verändern. Und die andere Persönlichkeit ist vielleicht wunderbar und wunderschön und weiß alles, aber es klappt einfach nicht. Und die ist einfach dann nicht die passende dafür.
Ist Isolation dann nicht eigentlich ein Spiegel, den man vorgehalten bekommt, von dem ich dann auch erkennen muss, passe ich selbst in die Organisation oder nicht?
Würde ich so unterschreiben.
Unterschreiben. Jetzt hast du gesagt, du hast selbst auch diese Erfahrung gemacht und das hat aber dazu geführt, dass du, weil du gelernt hast daraus, jetzt da bist, wo du stehst. Jetzt würde mich natürlich nur interessieren, was genau hast denn du daraus gelernt? Also was war dein Lernerfolg in diesem Zusammenhang?
Ganz grundlegend habe ich gelernt, dass jedes Unternehmen anders ist.
Das ist eine wesentliche Erkenntnis.
Das ist tatsächlich eine wesentliche Erkenntnis. Selbst zwei Unternehmen in derselben Branche, im selben Land können ganz unterschiedliche Kultur und Ziele und Vorgehensweisen haben. Deswegen habe ich daraus mitgenommen, erstmal muss man das Unternehmen kennenlernen, muss man die Leute kennenlernen, muss man sich anschauen, wie läuft denn hier der Hase eigentlich? Wer ist wer? Wer trägt welche Bezeichnung? Aber wie ist das dann unter dieser, unter der Org-Chart-Oberfläche eigentlich gelagert? Und was schätzt dieses Unternehmen, die Kultur des Unternehmens? Was schätzen die Menschen um mich herum? Wird es hier geschätzt, dass ich jede Entscheidung mit allen möglichen und unmöglichen Stakeholdern überall auf der Welt erstmal abstimme lange? Oder wird hier geschätzt, dass ich loslege und mache? Ja, weil die Leute wirklich einfach wollen, dass die Aufgaben erledigt werden. Das ist ja schon ein meilenweiter Unterschied. Das ist das eine. Das andere, was vielleicht noch mal ein Schritt eher zurückgeht, ist, dass man sich selbst erstmal kennenlernen muss.
Also darf ich da kurz einhaken? Weil das ist schon ziemlich großartig, dass wenn ich schon einwirken will, positiv auf das Verhalten von anderen, dann muss ich mich schon selbst kennen. Also leading oneself. Das ist die Grundlage dafür, dass ich auch andere anleiten kann. Und warum spreche ich von leading? Weil Compliance immer Leadership-Aufgabe ist. Und darum ist es so wichtig, selbst bei sich anzufangen. Und darum haben wir ja jetzt auch diese Reise begonnen mit dem Scheitern und auch mit persönlichem Scheitern, zu erkennen, dass ich fachlich gut sein kann, wenn ich die Kultur nicht verstehe, wenn ich die Abläufe nicht verstehe, wenn ich die Menschen nicht verstehe, wenn ich erkenne durch einen Spiegel, dass ich nicht Teil der Kultur bin, kann ich nicht wirken, dann nutzt mir das fachliche Wissen nichts. Dann muss ich vielleicht an mir arbeiten und muss mal verstehen, wer bin ich und wo stehe ich selbst und möchte ich überhaupt Teil dieser Kultur sein? Weil das kann ja auch eine Erkenntnis sein, zu sagen, ich habe festgestellt, ich bin so, die Kultur ist so, ich bin isoliert aus dem und dem Grund, aber ich möchte gar nicht, das ist auch gut so, dass ich isoliert bin, weil ich gar nicht Teil der Kultur sein möchte. Und jetzt hast du vorhin gesagt, na, deine Erkenntnis war, dass nicht jedes Unternehmen gleich ist. Und ja, das ist tatsächlich eine gute Erkenntnis, weil in Wahrheit muss man ja sagen, bei der Compliance ist es ja auch so. Da ist es ja auch so, dass man sagt, one size fits all findet bei Compliance nicht statt. Compliance ist immer das, was das Unternehmen daraus macht, weil das, und da bauen wir wieder die Brücke zur Kultur, weil Compliance aus der Kultur entspringt des Unternehmens. Und darum muss es sich einfügen. Absolut. Wenn ich nicht will, also wenn ich sage, das ist so diametral zu dem, wer ich bin und wie ich bin, aber es ist gut zu erkennen. Es ist gut zu erkennen, habe ich die Möglichkeit und möchte ich selbst auch Teil davon sein? Und wer hilft mir denn, Teil davon zu werden? Oder ist das so diametral zu meinem eigenen Wertekonstrukt, dass ich eigentlich feststelle, ich passe hier auch gar nicht hin? Dann ist das auch eine gute Erkenntnis, die Isolation gezeigt, dass ich eigentlich nicht hierher gehöre. Aber wir wollen ja in den besten Fall, wir wollen ja aus dem Scheitern von fachlich gut, aber isoliert, erkannt, dass man Teil einer Kultur sein muss, wollen wir ja hin zu, wie schaffe ich das? Und das schaffe ich ja über Stakeholder und über Beziehungen, um festzustellen, wie läuft denn da der Hase? So hast du das ja gesagt. Und da ist schon meine Frage, wer sind denn für dich die wichtigsten Stakeholder für Compliance? Also wenn du sagst, ich möchte Teil der Kultur sein, wen nimmst du dir da gleich? Also wohin legst du deinen Fokus beim Beziehungs- und Stakeholder-Management?
Wer sind die Hasen?
Richtig, ja.
Natürlich das Management. Das wird definitiv sein. Das sind unsere wichtigsten Stakeholder, bei denen es ja auch beginnt. Unter der ersten und zweiten Management-Ebene, und da kommt es natürlich auch sehr stark darauf an, wie ist überhaupt das Unternehmen aufgebaut. Ist es jetzt ein familiengeführtes Unternehmen? Ist es eine Aktiengesellschaft? Ist es eine Holding? Ist es ein produzierendes Unternehmen, was aus der Zentrale heraus eine große Struktur in die unterschiedlichen Länder hat? Ja, also da muss man erstmal das Business und das Unternehmen kennenlernen und verstehen. Und da wird man dann auch entsprechend abstufen können und sich das anschauen können. Also ich würde definitiv von Anfang an ziemlich bedacht vorgehen und erstmal natürlich das Management in den Fokus legen. Aber ich denke, ich sage jetzt nichts Neues, das ist eine absolute Binsenwahrheit, und dass man erstmal allen gegenüber freundlich begegnen sollte.
Aber zumindest ist der Shoutout schon nicht so schlecht, weil das funktioniert ja auch nicht überall.
So ist das. Mich hat einer meiner letzten Arbeitgeber hat mir beigebracht, einfach jede Mittagspause mit einem Kollegen Mittagessen zu gehen oder Kaffee trinken zu gehen. Ja. A und O, der Klassiker, ist niemals dein Mittagessen alleine, ist immer gut. Und zwar völlig egal, ob man jetzt mit jemandem aus dem Management Mittagessen geht oder mit jedem anderen Mitarbeiter. Und vor allem wir im Bereich Compliance wollen natürlich auch das Unternehmen in die Breite verstehen. Ja? Und deswegen den Kollegen zuhören ist die Grundlage dessen, was wir tun, die Grundlage unserer Vorstellung von dem, was im Unternehmen passiert und wie dieses Unternehmen atmet.
Das ist schön, dass du das sagst, weil ich habe gerade einen neuen Kollegen eingestellt in dem Unternehmen, wo ich Leiter der Rechtsabteilung und Compliance Officer bin, und zwar für die interne Revision. Und ich habe ihm genau dasselbe gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte, dass er sich vertraut macht mit den Menschen, dass er auf einen Kaffee geht, dass er Tee trinken geht, dass er sich auch in der Kaffeeküche aufhält, um die Organisation zu spüren und sich nicht darin verliert, nur Richtlinien zu lesen und E-Learnings zu machen, sondern ich möchte auch, dass er in das Working-Café geht, dass er in der Kantine schaut, dass er sich einmal zu neuen Kolleginnen und Kollegen setzt, die er noch nicht kennenlernt. Ich habe Termine koordiniert mit Menschen, wo ich glaube, die machen Sinn. Und das ist so wichtig. Und darum, also das, was dein vorheriger Arbeitgeber gemacht hat, ist wirklich ein guter Impuls, um das Unternehmen auch kennenzulernen und um nicht isoliert zu sein als Fachexperte. Und jetzt, wenn ich das ganz kurz zusammenfassen darf, du hast jetzt bei der Frage, wer sind denn die wichtigsten Stakeholder, hast du aus meiner Sicht zwei wesentliche Dinge gesagt. Du hast zum einen gesagt, na natürlich das Management. Warum? Weil beim Management beginnt's. Insbesondere, wenn wir da wieder die Brücke bauen zur Kultur. Weil die Kultur begründet sich in der Regel top-down, nämlich Tone from the top, Tone at the top, also Top-Management. Ich nehme beim Management nur das Mittelmanagement mit, weil das natürlich in die Breite geht und da hast du gesagt, wir müssen die Organisation ja sehr, sehr weit erfassen. Und da hast du gesagt, Business. Und das ist, glaube ich, der größte Hebel, dass wenn ich erfolgreich sein will und wenn ich von der Isolation weg will als Compliance Officer, dann gehe ich dorthin, wo ich auch meine Legitimation habe. Und ich habe es eh schon gesagt, die Legitimation habe ich nicht in der Regel, sondern die Legitimation habe ich im Business und darum sollte ich auch dort meine Verbündeten finden und auch dort aufschlagen und auch lernen, wie das Business überhaupt funktioniert. Denn wenn ich Rahmen festsetze für Kolleginnen und Kollegen im Business, ohne das Business zu verstehen, dann habe ich in Wahrheit keine Kraft für Wirkung. Und darum bin ich bei dir, Management und Business. Wenn wir uns jetzt über Management und über Business unterhalten, dann unterhalten wir uns ja eigentlich auch immer über Hierarchiestufen. Und jetzt ist, wenn wir über Hierarchiestufen reden, müssen wir auch über unsere eigene Position sprechen, weil ja das Beziehungsmanagement bei uns selbst auch beginnt. Darum meine Frage an dich jetzt in diesem Zusammenhang, ist die eigene Hierarchiestufe, die ja relativ weit oben sein muss als Chief Compliance Officer oder als Group Compliance Officer, aus deiner Sicht förderlich oder hinderlich, um in die Breite kommen zu können im Bereich Compliance?
Es tut mir leid, dass ich jetzt keine sehr intellektuelle Antwort darauf gebe. Aber Martin, ich finde, das ist sehr gut. Ich finde, das ist sehr gut. Hierarchie grundsätzlich kann natürlich sowohl hinderlich als auch förderlich sein. Und man selbst, ja, es kommt ja auf einen selbst oder eine selbst drauf an, wie man damit umgeht, wenn man sich auf ein Podest stellt und dann meint, alle Schulden mir es Folge zu leisten, ja, dann verliere ich nur mit dieser hierarchischen Stellung, weil sie mich selbst in Irre führt. Aber um einen Hebel zu haben, es geht sehr, sehr viel um Ressourcen, nicht nur unsere Ressourcen als jetzt bei mir als Director Investigations oder bei dem Chief Compliance Officer, sondern auch Ressourcen innerhalb der operativen Abteilungen, die dann auch genauer arbeiten sollten, die vielleicht mal einen Schritt zurückgehen sollten, die sich vielleicht mal ein Ticken mehr Zeit geben sollten, wenn sie eine Entscheidung treffen oder auch ein Risiko nicht so unbedacht nehmen sollten. Das sind alles Ressourcen, so oder anders gewendet. Und wenn es um Ressourcen geht, dann ist es natürlich immer einfacher zu argumentieren, wenn man höher in der Hierarchie ist, als wenn man jetzt ein Spezialist, Spezialistin Compliance auf einer unteren Ebene ist.
Also Hierarchie kann Wirkung erzeugen, weil Wirkung hier durch den Einfluss kommt. Das nehme ich, aber ich tue mir persönlich ein bisschen schwer, dass ich in der Hierarchie so viel Stärke finde, weil ich zum Beispiel aufgrund meiner hierarchischen Stellung im Unternehmen zum Beispiel mir schwer tue, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Produktion relevant zu sein. Also ich habe Einfluss auf einer gewissen Ebene und bis zu einer gewissen Ebene aufgrund meiner hierarchischen Stellung. Aber um Compliance in der Breite wirksam zu machen, hilft mir, glaube ich, die hierarchische Stellung nicht. Sie hilft mir aber möglicherweise, die richtigen Beziehungen hier zu begründen. Und jetzt hast du vorhin auch gesagt, niemand ist alleine erfolgreich. Das ist auch das, was ich immer sage. Und da würde mir zum Beispiel die Hierarchie hilft mir da vielleicht auch, dass ich besseren Zugang bekomme zu einem Betriebsratsgremium zum Beispiel. Und das Betriebsratsgremium als meine Verbündeten mit einer guten Beziehung tragen das Thema Compliance dann zum Beispiel weiter zu Menschen, wo ich schon aufgrund meiner hierarchischen Stellung isoliert bin, weil ich dort gar nicht hinkomme. Das heißt, ich glaube, dass man auch diese natürlichen Grenzen, die eine Hierarchie auch mitbringt, gerade durch eine Beziehung überwinden kann. Also ich glaube, dass man schon sehr, sehr einen hohen Einfluss hat aufgrund der Hierarchie. Da bin ich völlig bei dir und ich glaube, dass das ein guter Hebel ist, um sichtbar zu sein, um Themen platzieren zu können, um ernst genommen zu werden bei den Stakeholdern, die du auch genannt hast, mit dem Management und auch beim Business. Also da hilft die Hierarchie und darum muss auch immer Compliance relativ weit oben angesiedelt sein. Aber für mich ist Hierarchie auch ein bisschen hinderlich oder nicht nur ein bisschen, sondern tatsächlich hinderlich, wenn wir dort hinkommen wollen, wo die Risiken auch passieren und die passieren an der Basis in der Regel, weil dort auch die Prozesse gelebt werden. Und um die Risiken in den Prozessen zu erkennen, muss sie auch dort stattfinden. Und das schaffe ich tatsächlich auch nicht als Compliance Officer. Das sind auch meine Learnings. Das ist auch mein Scheitern. Ich scheitere daran, in der Produktion stattzufinden. Ich scheitere daran, bei Kolleginnen und Kollegen an der Basis wirksam zu sein. Weil ich als Compliance Officer und als Leiter der Rechtsabteilung aufgrund meiner Stellung im Unternehmen schon eine Hürde aufbaue und eine Barriere aufbaue. Also nicht ich als Person, aber mein Titel. Und darum muss ich diese Hürde überwinden durch Verbündete, wo wir wieder beim Stakeholder-Management und beim Beziehungsmanagement sind. Mir würde jetzt nur interessieren, was sind denn deiner Meinung nach Do's and Don'ts im Stakeholder-Management?
Sehr gerne. Ich möchte aber nur nochmal anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast.
Bitte.
Ich finde es ganz richtig, was du sagst. Einen Tod muss man sterben. Du bist zu weit oben, zu weit unten. Ich denke, dass es immer einfacher ist, wenn man mehr Hebel hat, mehr Zugang zu den Hebeln hat. Und dann ist es ja auch so, dass du selbst ganz weit oben in der Hierarchie dafür verantwortlich bist, wie füllst du denn diese Stellung aus? Du kannst ganz oben sein und keine Macht haben. Und es gibt Fälle, selten, aber es gibt Fälle, wo du weiter unten in der Hierarchie bist und viel mehr Einfluss auf das Geschehen hast. Es ist aber natürlich schwieriger, von einer weiter unten angesiedelten Position an die Hebel zu kommen, um sie zu bedienen. So wie du das jetzt auch gerade beschrieben hast, du hast beispielsweise Zugang zu einem Gremium, ein Betriebsratsgremium, da kannst du dir deine Verbündeten suchen. Oder du kannst dir, ich glaube, das war der Kollege von E.ON, der das neulich in einer deiner Folgen beschrieben hast, du kannst eher darauf hinwirken, dass du beispielsweise einen Compliance-Beauftragten oder einen Compliance-Officer innerhalb der Produktion hast, innerhalb der HR-Abteilung hast. Und dann kannst du auch auf der anderen Seite einen Hebel schaffen, mit dem du in die Breite gehst und nicht mit all deinen Regalien dann bei dem Mitarbeiter am Band ankommst. Zu den Do und Don'ts. Do und Don'ts. Als erstes habe ich ja schon gesagt, jeder muss sich selbst erst kennenlernen. Das ist das absolute Muss, mit dem es beginnt. Wenn man sich selbst nicht kennt, kann man auch mit den anderen nicht so effektiv kommunizieren. Ich denke, ganz wichtig ist auch das Zuhören. Mein jetziger Chef sagt sehr gerne, Menschen haben es verlernt oder können es nur in seltensten Fällen zuhören. Und ich denke in der Tat, dass wir auch durch unsere jetzige Zeit, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist ganz anders geworden. Den anderen zuzuhören ist Arbeit, ist eine schwere Arbeit. Und das sollten wir trainieren, sollten wir vielleicht vom Neuen lernen und darauf tatsächlich Fokus legen. Also ein absolutes Du listen.
Absolut.
Du
absolut.
Listen. Das Business verstehen ist auch ein absolutes Muss. wenn ich mein Business nicht verstehe, ich verstehe nicht das Große, die Big Picture, was machen die da eigentlich gerade? Warum ist dieses und jenes für die wichtig? Und da kommt wiederum, also zum einen sich dafür interessieren, zum anderen aber auch zuhören, was die Leute einem erzählen. Ja, was machen sie da den ganzen Tag? Warum sind die Themen XYZ für sie tatsächlich relevant oder kritisch? Kann ich darauf auch nicht adäquat eingehen, wenn ich das nicht verstehe, wenn ich den Kollegen nicht zugehört habe? Also insofern ein absolutes Don't, nicht zuzuhören, nicht dafür sich zu interessieren, wie die Kollegen arbeiten, was für sie tatsächlich relevant und kritisch ist. Und definitiv sich auf ausschließlich auf das Fachwissen zurück zu besinnen und zu glauben, nur weil ich eine sehr gute Juristin bin, nur deswegen werde ich hier auch als Compliance Officerin Erfolg haben. Nein, ich muss Beziehungen aufbauen, ich muss die Leute mitnehmen auf die Reise, und das ist Arbeit. Das ist ein sehr großer Teil unserer Arbeit, genauso wie du das auch beschreibst.
Mhm. Vielen Dank. Das ist in Wahrheit ein wunderbarer Abschluss der Reise, die wir jetzt gemeinsam begonnen haben. Du hast das wunderbar zusammengefasst. Das Wichtigste ist es, aus der Isolation herauszukommen, und das funktioniert nur durch Beziehungen. Und in Wahrheit, wenn wir schon bei uns selbst beginnen, dann muss ich mir als Compliance Officer die Frage stellen, habe ich eigentlich Bock, mit Menschen zu arbeiten? Weil wenn ich als Compliance Officer nicht Bock habe, mit Menschen zu arbeiten, dann kann ich fachlich der Beste oder die Beste sein. Ich werde in der Compliance nie erfolgreich sein. Und darum lernen daraus, wenn man in eine neue Kultur kommt und man isoliert ist, sich die richtigen Verbündeten suchen. Wirksamkeit schafft man nicht durch Richtlinien und durch Regeln. Wirksamkeit schafft man durch Beziehungen, durch das Stattfinden in den Prozessen. Und wenn ich nicht die Möglichkeit habe, direkt stattzufinden, dann hilft mir die Hierarchie zum einen, dann helfen mir zum anderen aber meine Verbündeten. Vielen Dank, liebe Anastasia, das war eine runde Geschichte, vielen Dank. Ich lasse dich jetzt aber noch nicht gehen, ja, weil es gibt ja bei mir nicht nur die Empfehlungsrunde als einziges wiederkehrendes Element, sondern es gibt ein zweites wiederkehrendes Element, und das ist zum Abschluss immer noch das Code of C, C-Wort, also Compliance in einem Wort. Ich darf dich ersuchen, mir dein Compliance-Wort zu nennen.
Ich bin nicht so diszipliniert. Es sind 3 Wörter.
Du bist auch Anwältin. Es wundert mich ja überhaupt nicht. Also wer den Podcast kennt, weiß, dass wenn ich Anwältinnen und Anwälte frage nach einem Wort, dann kriege ich in der Regel 3. Ja, also eine der letzten Folgen war mit Norbert Wess, einem Strafverteidiger in Österreich, einem der bekanntesten. Frage ich den nach einem Wort, kommt auch ein Satz. Also es wundert mich nicht, liebe Anastasia. Bitte gib mir deine 3 C-Wörter.
Demut vor Menschlichkeit.
Ja, das ist sehr gut. Das ist gut. Das musst du jetzt mir nur erklären, Demut vor Menschlichkeit?
Demut vor Menschlichkeit, das hat mich vor allem mein Beruf als Spezialistin im Bereich interner Untersuchungen gelehrt. Es gibt keine schwarz-weiße Situation. Es gibt nie das eine Richtige und das eine definitiv falsch. Jede Situation hat so viele Facetten. Jeder Mensch ist so komplex, man darf niemals sich über die menschliche Natur stellen und meinen, man wisse es besser. Es gibt nie die Situation, bei der ich sagen könnte, ich wäre davor gefeit, dass mir etwas passieren würde, wo ich einen Fehler mache. Und das ist mir unglaublich wichtig, dass wir uns nicht über die Kollegen stellen, denen wir es mal erklären, wie es in Anführungsstrichen richtig zu tun ist, oder wenn wir insbesondere eine interne Untersuchung machen, dass wir meinen, es besser zu wissen und in der Situation definitiv anders gehandelt zu haben.
Das ist auch ein wunderbarer Shoutout für die Diversität des Menschseins. Und das auch zu, noch einmal zu bedenken, dass wir das auch als Stärke nehmen sollen, und auch als Erklärung, warum menschliche Beziehungen manchmal auch ein bisschen kompliziert sind. Und unser Fokus beim Beziehungsmanagement ist ja darauf, die richtigen Beziehungen zu knüpfen, kritische Beziehungen zu erkennen, kritische Beziehungen manchmal zu beenden, Menschen miteinander zu vernetzen. Das heißt, das Beziehungsmanagement, das Stakeholder-Management ist sehr vielfältig, sehr bunt, so wie es auch der Mensch ist. Liebe Anastasia, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Es war wunderbar, mit dir heute diese Reise zu machen.
Danke, Martin. Vielen Dank.
Bitte gern. Dann darf ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, wenn Ihnen Code of C generell gefällt, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung auf der von Ihnen genutzten Podcast-Plattform. Aktivieren Sie bitte die Glocke bei Spotify. Folgen Sie dem Podcast und mir gerne auf LinkedIn und auf Instagram. Wenn Sie darüber hinaus Fragen zur Software von Loop haben, dann bitte einfach unter www.loop.at Kontakt mit uns aufnehmen. Unser Versprechen ist immer aus der Praxis für die Praxis. Die Infos dazu gibt's natürlich in den Shownotes und folgen Sie auch dem DIKO, besuchen Sie die Website www.diko-ev.de, werden Sie Mitglied und engagieren Sie sich aktiv mit Gleichgesinnten im Thema Compliance. Bis zur nächsten Folge freue ich mich. Bleiben Sie in der Zwischenzeit bitte compliant. Bleiben Sie vor allem ein guter Mensch. Ihr Martin Reichezeder.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.